Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr gekommen seid zum Gottesdienst heute Morgen, zum Bezirksgottesdienst. Und das Monatslied hat uns schon begrüßt. Auch der Applaus, der da im Anschluss noch war, gilt für euch und vor allen Dingen auch unserem Gott. Ich möchte auch alle Gäste begrüßen, die heute unter uns sind. Schön, dass ihr da seid und dass wir gemeinsam an diesem Morgen unseren Gott loben, ehren und ihn auch feiern können. Und ich denke, wir haben Grund zum Feiern, denn Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus lebt. Wir kommen von Ostern her und ich denke, da ist es wirklich einfach auch wichtig, das zu sagen und uns immer wieder vor Augen zu malen. Ich lese den Predigttext oder beziehungsweise die Textlesung für die heutige Predigt und die ist überschrieben, die wahren Verwandten von Jesus, steht in Markus 3, die Verse 31 bis 35 und ich lese das nach der neuen Genfer Übersetzung. Inzwischen waren Jesu Mutter und seine Geschwister gekommen. Sie blieben vor dem Hause stehen und schickten jemand zu ihm, um ihn zu rufen. Die Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum und als man ihn ausrichtete, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern sind draußen und sie wollen dich sprechen. Wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Geschwister? Erwiderte Jesus. Er sah die an, die rings um ihn herum saßen, und fuhr fort, seht, das sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist meine Bruder, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. So viel. Ich bete noch. Jesus, wir wollen dir Danke sagen, auch für diesen Morgen, für diesen neuen Tag. Dir Danke sagen, dass wir heute hier Gottesdienst feiern dürfen und dass wir wissen dürfen, dass du mitten unter uns bist. Und ich bitte dich jetzt im Besonderen, dass du auch Friedhelm Weisheit und Kraft gibst, dein Wort zu verkünden. Und ich bitte dich auch für die Kinderbetreuung, die heute für der Christina kommt, wo das Thema die 10 Aussätzigen dran sind, dass du Christina auch segnest und auch Friedhelm segnest. Schenke du uns einfach auch ein offenes Ohr für das, was du uns zu sagen hast. Amen.
Wer letzten Sonntag hier war zum Ostergottesdienst, der kann sich vielleicht daran erinnern, dass die Gabi uns begrüßt hat. Ostern, alles wird neu. Gott schenkt einen neuen Anfang, ein neues Leben, ja sogar eine neue Familie, hat sie gesagt. Und damit meinte sie, und damit ist gemeint, dass unsere Gemeinde auch zum Teil unsere Familie ist. Und um die Familie geht es auch heute an dem dritten Themensonntag von der Reihe Liebe redet Klartext, die sich orientiert an diesem Heftchen von Piet Scacero und seiner Frau Gary. Im ersten Thema, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, da ging es darum, das Kommunikationsrad mit den 5 Bereichen zu erklären. Da geht es um die verschiedenen Themen und es geht im Prinzip darum, wie sage ich es? Also ich kann zum Beispiel jemanden sagen, so wie es meine Art sein könnte, die direkte, was für einen Scheiß hast du denn da gemacht? Ja. Damit habe ich natürlich auch schon irgendwie eine Mauer aufgebaut. Und wenn ich mich besinne in dem Moment und vielleicht sage, ich kann nicht ganz verstehen, wie du das so und so gemacht hast, bringe ich meine Kritik trotzdem an, aber ich verletze den anderen unter Umständen nicht so und ich eröffne ihm halt auch einen Weg zu antworten. Das zweite Thema ging darum, Erwartungen klären statt Vermutungen anstellen. Das hat mich auch sehr getroffen. Ich will euch ein Beispiel erzählen. Ich stand in der Schlange am Aldi im Romrot, also das ist schon lang her. Vor mir war ein offensichtlich Wohnsitzloser. Er sah so aus, als würde er abends keinen Schlafanzug anziehen. Ich hatte eine Dose Hundefutter billigster Art für meine Katze auf dem Band stehen, neben anderen. Und er hatte ein teures Hundefutter stehen. Da habe ich noch gedacht, na mein Lieber, bei deinen finanziellen Verhältnissen könntest du ja deinen vierbeinigen Freund ja auch ein bisschen sparsamer halten. Ja, meine Frau hat mich dann aufgeklärt, dass es nicht für seinen vierbeinigen Freund war, sondern für sich selbst. Das sind natürlich dann Vermutungen, die ich angestellt habe, hatten jetzt keine direkten Auswirkungen auf ihn, aber ich hatte total falsch. Ja. Und das ist eben auch der Grund, weshalb wir Vermutungen häufig nicht als Basis nehmen sollten, sondern sollten es klären. Das war der zweite Part. Und heute geht es um familiäre Muster, die wir erkennen können. Was haben wir mitbekommen aus unserer Familie? Was hat uns geprägt? Was beeinflusst uns? Das Erkennen dieser Muster kann helfen, ja, mein Leben und unser Miteinander besser zu gestalten. Dies soll im Wesentlichen beim Durcharbeiten dieses Heftchens im Hauskreis oder auch zu Hause passieren. Der Gottesdienst heute soll dazu nur Impulse geben. Ich habe einen Text rausgesucht aus dem ersten Mosebuch, und zwar aus dem 25. Kapitel, die Verse 19 und folgende. Da geht es um die Familie von Isaak und Rebekka. Dies ist das Geschlecht Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaak aber war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Betuels des Aramäers aus Paddan Aram, die Schwester des Aramäers Laban. Vielleicht nochmal der Hintergrund dazu. Abraham, der Vater von Isaak, hatte auf Geheiß Gottes sein Vaterland und seine Verwandtschaft verlassen und war in das Land gezogen, in dem er jetzt war. Das hatte ihm Gott gezeigt. Dort lebte er, als er im fortgeschrittenen Alter seinen Sohn Isaak bekam. Abraham wollte aber nicht, dass sein Sohn eine Frau aus dieser heidnischen Umgebung zur Frau nimmt, sondern er sandte seinen Knecht in seine alte Verwandtschaft, dass er dort eine Frau sucht, die Gott ihm zeigt, die dann Isaak zur Frau nehmen kann. Und so ist Isaak zu Rebekka gekommen. Die hat nämlich der Knecht aus seiner Verwandtschaft mitgebracht. Wir lesen weiter im Vers 21. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich erbitten. Und Rebekka, seine Frau, ward schwanger. Wie viel Not sich hinter diesem Vers verbirgt, können wir fast schwer erahnen. Ja. In der Zeit damals und auch heute noch sind die Kinder der Garant für das Weiterbestehen der Familie. Kinder waren Basis für das Ansehen. Sie waren schlechthin die Grundlage für Erfolg. Wenn sich keine Kinder einstellen oder einstellten, werden die Lebensumstände nicht leichter. Fragen tauchen auf, vielleicht Verzweiflung sogar oder Nöte. Und Isaak wendet sich in seiner Not an Gott und bittet für seine Frau. Und dann kommen diese sechs Worte, und der Herr ließ sich erbitten. Welche Macht, welche Kraft steckt dahinter? Der Herr ließ sich erbitten und Rebekka wurde schwanger. Dann lesen wir weiter im Vers 22. Und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sprach sie, wenn es so ist, warum geschieht mir das? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Wir wissen jetzt nicht, wo der Ort war, ob es überhaupt ein spezieller Ort war, den Rebekka aufsucht, um Gott zu befragen. Aber klar ist, dass sie ihren Alltag, ihr Alltagsgeschäft den Rücken kehrt und die Nähe Gottes sucht, um mit Gott Zwiesprache zu halten, um ihm ihre Sorgen zu schildern. Es geschah nicht nebenbei beim Kochen am offenen Feuer oder beim Wäschewaschen am Fluss. Und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leibe und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Schoß. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie selbstverständlich berichtet die Bibel hier, dass Gott zu ihr spricht. Er erklärt ihr deutlich, was los ist und sie kann es verstehen und sie weiß, was passieren wird. Wünschen wir uns das nicht manchmal alle, dass Gott so im Klartext uns in schwierigen Situationen erklären würde, warum, weshalb, oder dass er uns bei schwierigen Entscheidungen uns berät. Am Ende unserer Textpassage macht Gott noch eine wichtige Aussage, eine Prophezeiung. Der Jüngere wird dem Älteren dienen. Das ist absolut unüblich in der damaligen Zeit. Es läuft den damaligen Familienstrukturen völlig entgegen. Der Älteste übernimmt das Erbe, er übernimmt das Geschäft, die Firma, und die anderen Geschwister müssen sich ihm unterordnen, ihm dienen und ihr Leben mit ihm abstimmen. Und hier sagt Gott aber etwas deutlich anderes voraus. Wenn wir den ersten Bibelabschnitt zusammenfassen oder nochmal überblicken und untersuchen ihn, welche Strukturen oder Beziehungen im Miteinander hier zutage treten, dann fällt uns auf, Isaak sucht Hilfe beim Herrn und Rebekka sucht Hilfe beim Herrn. Ja, und Gott antwortet und bringt auch die Information, dass die Erbfolge sich ändern wird. Wir gehen weiter im Text, Vers 24. Als nun die Zeit kam, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leibe. Der erste, der herauskam, war rötlich, ganz behaart wie ein Fell, und sie nannte ihn Esau. Danach kam heraus sein Bruder, der hielt mit seiner Hand die Ferse des Esau, und sie nannten ihn Jakob. 60 Jahre alt war Isaak, als sie geboren wurden. Aus dieser Zeitangabe kann man ableiten, wie viele Jahre sie kinderlos gewesen sind, nämlich fast 20 Jahre, eine bestimmt schwierige Zeit mit vielen Fragen, Vorwürfen und Enttäuschungen. Vers 27, und als nun die Knaben groß wurden, wurde Esau ein Jäger und streifte auf dem Feld umher. Jakob aber war ein ruhiger Mann und blieb bei den Zelten. Und Isaak hatte Esau lieb und aß gern von seinem Wildbret. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Es wäre doch wirklich mal interessant, ein Foto dieser beiden Babys zu sehen, ein Farbfoto, oder? Das mit der Behaarung, das muss ja schon wirklich was dargestellt haben, wie wir es auch später in der Geschichte noch sehen werden. Esau, der Draufgänger, der Wilde, und Jakob, der Stubenhocker. Er saß lieber im Zelt und spielte mit dem Smartphone. Das gab's aber noch nicht. Was ich vermisse hier, ist die Kommunikation zwischen Rebekka und Isaak, zwischen den Eltern. Es wird nicht erwähnt, dass Rebekka die Prophezeiung dem Isaak mitgeteilt hat über die Änderung der Erbfolge. Weder positiv noch negativ, dass es zum Streit darüber gekommen wäre. Es lässt sich daraus ableiten, dass das Ehepaar nicht mehr die engste Beziehung zusammenpflegte. So lässt sich auch diese einseitige Bevorzugung des jeweils einen Kindes erklären, ja, dass sich da regelrechte Gruppen gebildet haben. Wenn man die Werkzeuge oder die Beziehungen versucht herauszufinden, auf den Punkt zu bringen, dann fällt das eben auf. Isaak und Rebekka stimmen sich nicht ab. Sie haben beide eine einseitige Zuwendung zu jeweils nur einem Kind. Sie bilden damit den Boden für Klickenbildung, für Interessenbildung, die nicht zusammenarbeitet. Und an keiner Stelle ist erwähnt, dass sie irgendwie Gott wieder in Beziehung treten. Sie pflegen keine Beziehung zu Gott, sie wurschteln vor sich hin. Und Isaak wird auch eigentlich seiner Führungsrolle nicht gerecht. Er tritt nicht auf, dass er irgendwie da eingreift. Diese ganze Konstellation ist ein toller Nährboden, um ja keinen Konflikt zu verpassen. Die Eltern lassen sich so gegeneinander ausspielen und Konflikte und Geschichten sind einfach vorprogrammiert. An dieser Stelle wird im Buch auf das Genogramm hingewiesen. Das Genogramm ist eine Grafik, ähnlich wie ein Stammbaum. Allerdings gibt es da keine Geburtsdaten und solche Daten, sondern es geht um die Beziehungen zueinander, wie man das hier sehen kann. Links oben ist Isaak, rechts ist Rebekka, seine Frau, verbunden durch die Ehe, und unten sind die Zwillinge Esau und Jakob. Und jetzt kann man an dem Genogramm eintragen, wie die Beziehungen zueinander sind. Also dieses gestrichelte, dieses Zickzack deutet an, dass es da eine gestörte Beziehung gibt. Es gibt auch getrennte Beziehungen oder es gibt starke Konflikte, die würden dann anders dargestellt. Ich habe das Genogramm jetzt mal so dargestellt, dass die Beziehung zwischen Isaak und Rebekka ist mindestens gestört und zu dem jeweils anderen Kind ist die Beziehung auch gestört und Esau und Jakob sind auch nicht die dicksten Freunde. So ein Genogramm macht anschaulich, wie die Beziehungen eingeschätzt werden. Es wird häufig in Situationen eingesetzt, wo Konflikte von außen nicht mehr, wo Konflikte ohne Hilfe von außen nicht mehr gelöst werden können. Und es hilft einfach auch, mal zu erkennen, was geht denn ab bei uns in der Familie. Wir gehen weiter im Text. Das wird heute eine anstrengende Textlesung. Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war müde und sprach zu Jakob, lass mich schnell von dem Roten essen, dem Roten da, denn ich bin müde. Daher heißt er Edom. Ich habe mal nachgelesen, Edom heißt der Rote. Aber da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Der nächste Vers, aber Jakob sprach, verkaufe mir zuvor deine Erstgeburt. Esau antwortete, siehe, ich muss doch sterben, was soll mir da die Erstgeburt? Jakob sprach, so schwöre mir zuvor. Und er schwor ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau seine Erstgeburt. Mit Erstgeburt ist eben das Recht gemeint, den Segen des Vaters zu erben und auch die Firma oder das Geschäft vom Vater zu erben. Was soll man hierzu sagen? Die Bibel rügt nicht oft einzelne Menschen, aber hier sagt sie ganz klar, dass sie Esau rügt, weil er für seine kurzfristigen Bedürfnisse sein Erstgeburtsrecht einfach verkauft. Er denkt, das ist ja noch weit hin und vielleicht erlebe ich es gar nicht. Esau ist getrieben von seinen kurzfristigen Bedürfnissen. Esau ist getrieben von seinen kurzfristigen Bedürfnissen. Die Konsequenzen sind ihm zweitrangig. Sie sind ihm egal. Das Erstgeburtsrecht ist ihm nicht viel wert. Das kann uns ja nicht passieren, oder? Lassen wir uns auch manchmal von kurzfristigen Bedürfnissen leiden und beeinflussen, obwohl wir wissen, dass es Folgen haben wird. Ich will euch ein Beispiel von mir erzählen. Ich bin Diabetiker, ich kann aber keine Schokolade liegen sehen. Die Diabetes wird dafür sorgen, dass die Gefäße kaputt gehen. Sie wird dafür sorgen, dass die Sehnerven gestört werden. Wenn sie nicht behandelt wird, sie wird wirklich schlimme Folgen haben. Und trotzdem, obwohl ich das weiß, wenn da eine Schokolade liegt, jedes Mal, wenn ich vorbeigehe, bleibt da weniger liegen. Und zum Schluss ist da nur noch das Papier. Es ist vergleichbar. Man mag darüber lächeln. Ich nehme es ja eigentlich auch nicht so ganz ernst, sonst könnte ich nicht so frei darüber erzählen. Aber als ich vor 3 Jahren zu einer Rehabilitationsmaßnahme war und mein Zimmer war hinter dem Labor und vor dem Labor standen Stühle, und ich musste immer an den Stuhlreihen vorbei, wo die Leute warteten. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben einen echten diabetischen Fuß gesehen. Da war ich schon geschockt. Ein dicker, unformiger, aufgequollener Fuß, rot oder blau, der, wenn die Entzündung nicht weggeht, amputiert werden muss. Das war schon ein Schock. Aber der Schock hat dann auch wieder nachgelassen im Laufe der Zeit. Esau kommt vom Jagen, ist müde, kann sich nicht beherrschen, er will das Essen und die Folgen sind ihm egal. Jakobs Verhalten wird übrigens nicht beurteilt. Jakob ist ja sein Bruder und von geschwisterlicher Liebe ist da ja auch nicht die Rede. Ja. Er hätte ja auch sagen können, komm, nimm und iss, du bist müde, ich mache mir was Neues. Also ich kenne Geschwister, da würde das so laufen, so aber nicht bei Jakob. Jakob ist berechnend. Er weiß, was er will das Erstgeburtsrecht. Vielleicht hat er es erfahren von seiner Mutter, dass die Prophezeiung da ist. Er will mit aller Gewalt und er erpresst den Esau und er erhält, was er will. Er bekommt das Erstgeburtsrecht von seinem Bruder überlassen. Wenn man sich die Werkzeuge anschaut, die hier zum Einsatz kommen, ist Esau reagiert unbeherrscht, hemmungslos. Esau schätzt die Verheißung nicht, die auf dem Erstgeburtsrecht liegen. Jakob ist listig und nutzt listig eine Schwäche seines Bruders aus. Was auch noch auf dem Plan auffällt, das ist jetzt in dem nächsten Kapitel, was wir nicht lesen, aber Isaak tritt überhaupt nicht auf die Bildfläche. Als Vater tritt er nicht auf. Er lässt den Konflikt sich weiterentwickeln. Vielleicht hat er gar nichts oder er wird von diesem Konflikt nichts mitbekommen haben, aber auch er steuert nicht gegen und er sucht auch nicht wie Abraham für seinen Sohn eine Braut aus, sondern er lässt es gewähren, dass Esau sich mit heidnischen Frauen versorgt und so viel Not in die Familie bringen. Über dieses Kapitel springen wir aber drüber. Wir springen jetzt zum Kapitel 27 und lesen da: Und es begab sich, als Isaak alt geworden war und seine Augen zu schwach zum Sehen wurden, rief er Esau, seinen älteren Sohn, und sprach zu ihm: Mein Sohn. Er aber antwortete ihm: Hier bin ich. Und er sprach: Siehe, ich bin alt geworden und weiß nicht, wann ich sterben würde. So nimm nun dein Gerät, Köcher und Bogen und geh aufs Feld und jage mir ein Wildbret und mach mir ein Essen, wie ich's gerne habe, und bring mir es herein, dass ich esse, auf dass dich meine Seele segne, ehe ich sterbe. Rebekka aber hörte diese Worte, die Isaak zu seinem Sohn Esau sagte, und Esau ging hin aufs Feld, dass er ein Wildbret jagte und heimbrächte. Es ist soweit. Isaak will seinen Segen, sein Eigentum auf seinen Sohn übertragen. Er sieht sich nicht mehr in der Lage, sein Geschäft zu führen. Die Blindheit macht ihn dazu unfähig. In einem kleinen Zeremoniell, in einem Essen, will er dann diesen Segen übertragen. Eigentlich hätte jetzt spätestens Esau mit der Wahrheit herausrücken müssen und hätte sagen müssen, das steht eigentlich dem Jakob zu. Ich habe in einem Vertrag das dem übertragen. Aber das macht Esau auch nicht. Sondern Esau nimmt es hin und freut sich vielleicht, dass er so das Erbe doch erhalten kann. Er geht voller Vorfreude auf die Pirsch und wird heute Abend der Chef vom Ganzen sein. So hat er sich das vorgestellt. Welche Beziehungskisten fallen uns hier auf? Wenn man drüber schaut, es gibt immer noch keine Kommunikation zwischen den Eltern über die Ankündigung Gottes. Esau verschweigt sein Versagen eigentlich und Esau hält sein Versprechen nicht ein. Da sprach Rebekka zu Jakob, ihrem Sohn: Siehe, ich habe deinen Vater mit Esau, deinem Bruder, reden hören. Bringe mir ein Wildbret und mach mir ein Essen, dass ich esse und dich segne vor dem Herrn, ehe ich sterbe. So höre nun auf mich, mein Sohn, und tu, was ich dich heiße. Geh hin zur Herde und hole mir zwei gute Böcklein, dass ich deinem Vater ein Essen davon mache, wie er's gerne hat. Das sollst du deinem Vater hineintragen, dass er esse, auf dass er dich segne vor seinem Tod. Rebekka ergreift die Initiative. Es kommt ihr überhaupt nicht in den Sinn, mit Isaak zu reden oder ihn aufzuklären. Sie entscheidet sich für die riskante List und wird aktiv. Es bleibt keine Zeit mehr. Es muss unverzüglich gehandelt werden. Und sie entwickelt diesen hinterlistigen Plan, um dem von Isaak geplanten Segensübergang zu unterbinden und umzulenken. Reden, erklären, bitten oder argumentieren mit Isaak stehen nicht auf ihrer Werkzeugliste. Unverzüglich entwickelt sie einen Plan mit geradezu krimineller Energie, der Isaak und Esau hinters Licht führt und Jakob in die Position bringt, dass er den Segen erhält. Auch hier keine Kommunikation zwischen den Eltern und listiges Durchsetzen der eigenen Interessen kann man erkennen. Und Betrug ist kein Hindernis. Der Zweck heiligt die Mittel. Jakob aber sprach zu seiner Mutter Rebekka: siehe, mein Bruder Esau ist behaart, doch ich bin glatt, so könnte vielleicht mein Vater mich betasten und ich würde vor ihm dastehen, als ob ich ihn betrügen wollte und brächte über mich einen Fluch und nicht einen Segen. Da sprach seine Mutter, dein Fluch sei auf mir, mein Sohn, gehorche nur meinen Worten, geh und hole mir. Da ging er hin und holte und brachte es seiner Mutter. Da machte seine Mutter ein Essen, wie es sein Vater gern hatte, und nahm Esaus, ihres ältesten Sohnes, Feierkleider, die sie bei sich im Hause hatte, und zog sie Jakob an, ihrem jüngeren Sohn. Aber die Felle von den Böcklein tat sie ihm um seine Hände und wo er glatt war am Halse. Was für ein listiger Plan, durchdacht bis ins Detail. Was mir auffällt, ist, dass Jakob auch wirklich den Segen haben will. Er will diesen Segen haben. Er bringt ihm die Wertschätzung entgegen, die Esau einfach verschenkt hat. Ja. Und er fürchtet auch den Fluch, das sagt er ja auch. Aber die Bedenken von Jakob, die werden beiseite gewischt. Es ist wieder Rebekka, die diese Bedenken beiseite wischt und den Fluch dann auf sich nehmen will. Sie bereitet das Essen vor, sie sorgt für die richtige Kleidung und für die nötige Staffage, sie arbeitet akribisch an der Umsetzung und das, wir müssen uns vorstellen, unter Termindruck. Ja, wenn Esau nämlich von der Jagd zurückkommt, dann ist es passiert, stelle ich mir jedenfalls so vor. Aber Esau lässt sich offensichtlich Zeit und hat vielleicht auch nicht das nötige Jagdglück. Was mir hier auffällt, ist das wertvolle Erkennen und Erstreben. Ja, das macht Jakob. Für ihn ist das wichtig, das will er haben. Gewissensbisse sind Luxus, muss man nicht haben. Mit schlechten Mitteln darf man etwas Wertvolles erstreben. Und ich würde sagen, die Familie, die ist einfach kaputt. Und so gab sie das Essen mit dem Brot, wie sie es gemacht hatte, in die Hand ihres Sohnes Jakob. Und er ging hinein zu seinem Vater und sprach, mein Vater. Er antwortete, hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Jakob sprach zu seinem Vater, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Ich habe getan, wie du mir gesagt hast. Richte dich auf, setze dich und iss von meinem Wildbrett, auf das mich deine Seele segne. Ich kenne die Geschichte von der Kinderstunde und trotzdem bleibt mir immer wieder die Luft weg, wenn ich das lese. Ja, mit welcher Kaltblütigkeit jetzt auch Jakob seinen Vater belügt. Jetzt hat er das Heft in der Hand, jetzt muss er das durchsetzen, was zwar seine Mutter geplant hat, aber juristisch gesehen ist er jetzt derjenige, der lügt und der das den Betrug vorantreibt. Ja, neben der theaterreifen Verkleidung bringt er eben auch die Lüge ohne Skrupel zum Einsatz. Isaak aber sprach zu seinem Sohn, wie hast du so bald gefunden, mein Sohn? Er antwortete, der Herr, dein Gott, bescherte mir's. Da sprach Isaak zu Jakob, tritt herzu, mein Sohn, dass ich dich betaste, ob du mein Sohn Esau bist oder nicht. So trat Jakob zu seinem Vater Isaak, und als er ihn betastet hatte, sprach er, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Und er erkannte ihn nicht, denn seine Hände waren behaart wie Esaus, seines Bruders Hände. Und er segnete ihn. Isaak ist alt, fast blind, aber nicht blöd. Er wird misstrauisch. Seine Blindheit ist wirklich schlimm, denn obwohl sie Zwillinge waren, waren sie ja doch ganz stark unterschiedlich. Aber er war nicht mehr in der Lage, von seinen Augen her das zu erkennen. Isaak stellt unangenehme Fragen. Wie konntest du so schnell sein? Jakob spannt jetzt sogar Gott in seine Lüge mit ein. Der Herr, dein Gott, bescherte mir es. Das ist schon sehr kriminelle Energie und Skrupellosigkeit, finde ich, um diese Show abzuziehen. Isaak weiß sich nicht zu helfen, die Argumente des Fühlens bringen seine Zweifel zum Verstummen. Er erkennt zwar Jakobs Stimme, aber fühlen und vom Geruch glaubt er Esau vor sich. Der Segen, der hier geschildert wird, ist der Willkommensegen, noch nicht der Segen, um den es eigentlich geht. Dann noch eine letzte Absicherung. Und er sprach: Bist du mein Sohn Esau? Er antwortete: Ja, ich bin's. Da sprach er: So bringe mir her, ich will essen vom Wildbret meines Sohnes, dass dich meine Seele segne. Da brachte er es ihm, und er aß, und er trug ihm auch Wein hinein, und er trank. Noch ein letztes Mal die Frage: Bist du Esau? Er hält es offensichtlich nicht für möglich, dass er so betrogen und mehrfach belogen wird, wie das jetzt Jakob tut. Aber Jakob ist jetzt völlig in der verbrecherischen Spur. Ja, ich bin's. Isaak lässt sich das Essen schmecken, Jakob bedient ihn. Er schwebt immer noch in der Gefahr, dass Esau heimkommt. Also ganz wohl war ihm wohl nicht dabei, wenn der Schwindel aufliegt. Da war schon Spannung im Geschehen. Wahrscheinlich hat er gedacht, innerlich, Alter, ist, dass wir vorankommen. Ja. Jakobs Verhalten ist zwiespältig. Auf der einen Seite lebt, lügt und betrügt er, als ob es keinen Gott gibt, der die höchste Instanz ist. Auf der anderen Seite will er aber um alles in der Welt den Segen dieses Gottes. Er hat erkannt, was wirklich wichtig ist. Das muss man haben. Der Herr, dein Gott, bescherte mir's. Er will vielleicht auch einmal sagen: Der Herr, mein Gott. Hier wird eben das kaltblütige Lügen fortgesetzt und weiterhin eingesetzt. Und Isaak, sein Vater, sprach zu ihm: Komm her und küsse mich, mein Sohn. Er trat hinzu und küsste ihn. Da roch er den Geruch seiner Kleider und segnete ihn und sprach: Siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde und Korn und Wein die Fülle. Völker sollen dir dienen und Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Sei ein Herr über deine Brüder, und deiner Mutter Söhne sollen dir zu Füße fallen. Verflucht sei, wer dir flucht, gesegnet sei, wer dich segnet. Jakob ist am Ziel. Er hat den heißbegehrten Segen erschlichen. Den wollte er haben, den hat er bekommen. Rebekka und er können feiern. Wir hören ja auf, die Geschichte weiter zu verfolgen, wer sie lesen möchte. Heute Nachmittag ist Zeit dafür, sie steht in der Bibel, ist wirklich spannend. Nur noch mal ein kurzer Ausblick: Welchen Preis zahlt Jakob für diesen erschlichenen Segen? Das kann man in den folgenden Abschnitten nachlesen. Er muss fliehen. Esau trachtet ihm nach dem Leben. Jakob flieht zu Laban, zu der Verwandtschaft seiner Mutter. Er wird dort zwar freudig empfangen, aber er wird ausgenutzt. Er muss 7 Jahre arbeiten für seine Frau und dann bekommt er auch die falsche untergeschoben mit falschen Kleidern. Es passiert ihm das Gleiche in abgewandelter Form, wie er es bei Isaak gemacht hat. Er bekommt zwar dann die Rahel auch noch, nachdem er dann gemeckert hat, aber er muss weitere 7 Jahre für Laban arbeiten. Und wenn man das dann nachliest, diese Geschichte, es geht ständig um Intrigen, Hinterlistigkeit. Da sind die zwei Richtchen zusammengekommen, Laban und Jakob. Was ich damit sagen will: Er hat nicht viel Freude gehabt. Denn zwischen den Zeilen, wenn man sich das vorstellt, wie das auszuhalten ist, da war auch kein Spaß dabei. Sucht man die Familienmuster, die da gewirkt haben, so kann man feststellen, oder ich habe das gemeint, feststellen zu können: Es sind zum Schluss ungute Familienstrukturen. Die Beziehung zu Gott wird nicht gepflegt. Es wird nicht miteinander geredet. Erfolg heißt, Macht über andere zu haben. Und der Zweck heiligt alle Mittel. Die Folgen sind Hass, zerstörte Beziehungen, Misstrauen, Täuschung, einfach ein kaputtes Miteinander. Nun kann man sagen, was soll's? Die Prophezeiungen sind ja eingetreten. Gottes Prophezeiung hat sich letztlich durchgesetzt und es ist überflüssig, darüber nachzudenken, wie es hätte sein können. Dabei hatte es so verheißungsvoll begonnen. Ja? Erinnern wir uns an die erste Textpassage: Isaak bittet Jakob, Rebekka geht mit ihren Zweifeln zu Gott. Nee, Isaak bittet Gott für Rebekka. So, Entschuldigung, ich habe eben was Falsches gesagt. Isaak bittet Gott für Rebekka und Rebekka geht mit ihren Zweifeln ebenfalls zu Gott. Beide bekommen Antwort. Und dann wird einfach ohne Gott weitergelebt. Wie viel Heil ist da verloren gegangen, dass man sich von Gott abgewendet hat? Es wäre doch auch denkbar gewesen, dass man in der Kommunikation miteinander die Sache klärt. Und Esau vielleicht gesagt hätte, ich verzichte freiwillig. Was soll's, ich lege da gar nicht so großen Wert drauf. Wie harmonisch hätte das sein können, das Miteinander? Aber wie gesagt, es ist müßig, sich darüber Gedanken zu machen. Wo es nicht müßig ist, ist für uns heute. Wir können noch Situationen erkennen und wir können uns noch ändern, wenn wir merken, wir sind auf dem falschen Weg. Wir müssen nicht jeden Fehler selbst machen. Wir können auch von den Fehlern anderer lernen und so auch hier von deren Fehlern. Für mich ist das Wichtigste, den ersten Punkt hier zu ändern. Nehmen wir die Beziehung zu Gott, zu Jesus wieder auf, sagen ihm, was uns bewegt, hören auf das, was er uns mitteilt und richten unser Leben nach ihm aus, dann wird kein Heil verloren gehen, so sagt es ein Lied. Dass uns das gelingt, das wünsche ich uns allen, auch im Alltag. Amen. Ja, ich darf jetzt noch das Wertvollste, was es gibt, für unser Bitten, völlig ohne Betrug, völlig legal. Wem es möglich ist, der darf dazu aufstehen. Lieber Vater, wir bitten dich, segne uns und behüte uns. Lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gebe uns deinen Frieden. Amen. Ich wünsche euch noch einen schönen, gesegneten Sonntag und eine gute Woche.